Public Relations für Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung ist der Gegenstand unserer Betrachtung. Als Experte bei uns zu Gast Erik Sturm, Webdesigner, Blogger und Fachjournalist im Bereich Architektur und Bauen. Guten Tag, Herr Sturm.
Hallo, Herr Scharke.
Herr Sturm, stellen wir uns vor, ich habe ein Architekturbüro, ein junges, erfolgreiches, das vielleicht gerade den ersten wichtigen Wettbewerb gewonnen hat, der auch realisiert werden darf. Und sage, oh, wir müssen damit in die Öffentlichkeit, schaffen das aber gar nicht. Wir sprechen mal mit dem Herrn Sturm, der kann das für uns machen und begleiten. Wie gehen Sie an diese Aufgabe heran?
Na, zuerst mal würde ich mir anschauen, was Sie bisher vielleicht schon an Medien haben und nutzen als Büro. Das heißt, Sie haben ja höchstwahrscheinlich dann schon eine Website, Sie haben vielleicht schon den ein oder anderen Social-Media-Kanal. Und dann würden wir im Gespräch erörtern, besprechen. Sie würden mir das Projekt erklären, worum es da geht, warum Sie den Wettbewerb gewonnen haben, was ist besonders an dem Projekt, wie arbeiten Sie auch als Büro. Und dann würde ich für Sie eine kleine Kommunikationsstrategie ausarbeiten, jetzt bezogen auf das Projekt, um eben zu sagen, okay, wir machen jetzt eine kleine PR-Kampagne, um dieses Projekt und damit eben auch dann Ihr Büro in die Öffentlichkeit, sprich in die Medien zu bringen. Und sofern jetzt eben Website und Social-Media-Kanäle schon da sind, dann dienen die als Basis dafür. Da können dann Interessierte auch draufgehen. Aber der Kern der Aktivitäten wäre dann im Grunde, ich würde einen kleinen oder mittellangen Text über das Projekt schreiben. Wir würden uns abstimmen, was Sie für Bilder dazu beisteuern können. Gerade bei einem Wettbewerb, da gibt es ja vermutlich schöne Renderings. Das müssen gar nicht so viele Motive sein. Es müssen ein paar knackige, repräsentative, leicht verständliche Bilder sein, weil in den Redaktionen sitzen auch nicht immer Architekturprofis. Und dann würde ich diesen Text plus diese Bilder in Form einer ganz klassischen Pressemeldung an die Redaktionen verschicken und dann auf Rücklauf hoffen und auf vielleicht Rückfragen beantworten. Im einen oder anderen Fall kann man auch mal nachhaken. Und dann würden wir früher oder später Reaktionen bekommen und das Projekt dann hoffentlich in der Öffentlichkeit, sprich in den Medien sehen. Und gleichzeitig würden wir natürlich über Ihre eigenen Medien, also über Ihre Website, über Ihre Social-Media-Kanäle, das Projekt auch nochmal nicht in einem Tag, sondern in mehreren Etappen veröffentlichen. Das heißt, wir würden da auch nochmal ein kleines Feuerwerk abbrennen und das Projekt in verschiedenen Aspekten zeigen, um eben dann Leuten, die auf Ihre Kanäle gehen oder Ihre Kanäle schon abonniert haben als Fans oder Follower, dann dort einen möglichst umfassenden Eindruck zu geben.
Ja, vielen Dank erstmal für diesen kleinen Überblick. Sie haben eben von einer Kommunikationsstrategie gesprochen. Also das verstehe ich so, dass die Kommunikationsstrategie sich erstmal auf das Projekt als solches bezieht. Und dann machen Sie eine kleine PR-Kampagne, ja? Mhm. Und sprechen eben auch, also das Wichtige ist, wir leben ja jetzt in einer Situation, seit es das Web 2.0 und seit es die sozialen Medien gibt, die Sie auch angesprochen haben, dass wir selber zum Sender werden können. Ja, also das heißt, dass früher hatten wir eine andere Filterfunktion, sage ich mal, nochmal der großen Leitmedien. Und das hat sich ja verändert. Also das heißt, klar, diesen Kanal können wir aus unseren eigenen Ressourcen heraus bespielen. Und Sie haben davon gesprochen, dass Sie dann an die Redaktionen herantreten, wenn sie ihren Text und ihre Bilder in Form einer Pressemeldung, sage ich mal, formuliert und in Form gebracht haben. Welche Redaktionen sprechen Sie denn an?
Das ist einerseits natürlich abhängig vom Thema, vom Projekt, auch ein bisschen von Ihrem Büro, wo Sie sitzen, welche Regionen Sie da abdecken und so weiter. Aber grundsätzlich beim Architekturbüro sind es natürlich einerseits die Fachredaktion, also ganz klassische Architekturmedien, online wie offline. Und dann ist es eben wichtig, ganz explizit zu schauen, was ist es für ein Projekt. Also wenn ich zum Beispiel ein Schwimmbadprojekt habe, ein Schwimmbad gibt es jetzt heutzutage selten, dass eine Gemeinde ein Schwimmbad baut, oder nehmen wir mal an, ein Hotel, ja, gibt es jetzt vielleicht auch schlechtes Beispiel, was fällt mir ein, eine Schule. Ja, dann Schulen momentan, die Kommunen haben ja noch ganz gut Budget, zum Teil Schulen werden momentan noch gebaut. Das interessiert eben nicht nur Architekturfachzeitschriften oder Fachzeitschriften aus dem Immobilienbereich oder aus dem Bereich der Bautechnik, wenn es vielleicht um einen speziellen Baustoff geht, sondern ein Schulbau interessiert eben vielleicht auch einen Redakteur aus einem Magazin, was zum Beispiel Bürgermeister lesen. Ja, also man muss sich ja mal vergegenwärtigen, es gibt jetzt in Deutschland, weiß ich nicht, wie viele Gemeinden es gibt, 10.000, 50.000, keine Ahnung. Und aber jedenfalls für all diese Leute gibt es ja spezielle Medien. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaffe, einen Redakteur rauszufinden, der so eine Kommunalentscheider-Zeitschrift für Bürgermeister oder für irgendwelche Referenten auf kommunaler Ebene, Baudezernenten oder so, der das betreut, der freut sich, der Redakteur oder die Redakteurin, wenn sie Pressematerial bekommen über ein tolles Schulbauprojekt von ihrem Büro. Das ist das eine. Und dann geht es natürlich auch noch um die Region. Das heißt, wenn das jetzt irgendwo im Raum Kassel ist, da wird ein toller Schulbau entstehen, dann interessiert es natürlich auch die regionalen Zeitungen, vielleicht sogar die Radiosender, die lokalen Fernsehsender oder Internetportale oder Blogger. Also da muss man so ein bisschen kreativ rangehen und einfach schauen, wie kann ich da Leute erreichen und auch ein bisschen ausgetretene Pfade verlassen, im Sinne von, also nicht nur die üblichen Verdächtigen, die man vielleicht auch als Architekturstudierender gelesen hat, so Fachzeitschriften, diese Leute, diese Redaktionen werden natürlich überschwemmt tendenziell mit Pressematerial. Das heißt, wenn ich ein bisschen tiefer bohre und da so Nischenpublikationen ausfindig mache und die Redakteure dort beschicke, dann freuen die sich unter Umständen mehr und mein Weg dort in die Öffentlichkeit ist vielleicht ein bisschen leichter.
Also ja, vielen Dank. Ich höre, sage ich mal, dass man ja sehr, sehr differenziert auch vorgehen muss, ne? Also das heißt einmal in Abhängigkeit zu dem Projekt, was es ist, und dann in Abhängigkeit eben auch von Zielgruppen, ja. Und wenn Sie das so sagen, also ich stelle mir jetzt vor, Sie möchten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieser Republik erreichen, ja, dann müssen Sie die ja anders ansprechen als ein Fachmedium wie, ich sag mal, einen Titel, das Deutsche Architektenblatt, die Bauwelt, die DB oder die Detail und so weiter und so weiter. Also ist das dann auch Teil Ihrer Aufgabe, Texte und Informationen so aufzubereiten, dass das zielgruppengerecht ist?
Ja, natürlich. Natürlich, das sollte man bedenken, wenn man jetzt beispielsweise eine Pressemeldung schreibt. Allerdings finde ich, dass Pressearbeit eigentlich immer eine gewisse Schlichtheit oder also Fachterminologie, die jetzt irgendwie nur eine ganz kleine Menge von Menschen verstehen, das ist eigentlich nie zielführend. Denn mein Herangehen oder mein Konzept bei dieser Arbeit ist eigentlich grundsätzlich, auch wenn es sich jetzt primär an Fachleute und Kolleginnen sozusagen aus der Architektur handelt, immer möglichst simpel zu beschreiben, möglichst simpel zu erklären, weil einfach auch eine Fachfrau, ein Fachmann liest gerne einen einfachen Text, den er oder sie leicht versteht. Also es ist überhaupt kein Ausweis von Professionalität oder so, wenn ich gleich in den ersten zwei Sätzen irgendwelche Fachbegriffe von mir gebe und lange Sätze mache und so weiter. Also nur mal so ein Beispiel, man sieht ja häufig, wenn man sich Wettbewerbsbeiträge von Planungsbüros anschaut, ja, dann klassischerweise, also wenn die jetzt im Print solche Plakate ausgedruckt werden, dann sind da oft viele Bilder drauf und dann ist irgendwie rechts oder links so ein sehr klein gedruckter Textblock, meistens in Blocksatz, wo dann die Planenden ihren Entwurf erläutern, und das sind dann häufig sehr lange verschachtelte Bandwurmsätze mit ganz vielen Fachbegriffen oder auch Konstruktionen, also wirklich sprachlichen Konstruktionen, die nur an der Uni so verwendet werden, so oder im Architektenjargon so verwendet werden. Und das ist natürlich eine Sprache, die draußen A, kein Journalist versteht, B, kein Bürgermeister oder Bürgermeisterin lesen will und C, auch letztendlich, das ist meine feste Überzeugung, eigentlich auch kein Architekt so richtig versteht oder verstehen will und lesen will. Das heißt, um diese Bandwurmsätze und dieses Geschwurbel, sage ich mal, zu vermeiden, sollte man eigentlich immer so einfach wie möglich formulieren. Und dann kann man natürlich im fachlichen Teil vielleicht der Pressemeldung, wenn es dann um das Energiekonzept geht oder um die Licht, den Licht, die Tageslichtnutzung oder sowas oder um Smart Home Funktionen, dann kann man ja meinetwegen technisch werden, wo es technisch sein muss, aber so in der Grund, in den grundbeschreibenden Abschnitten eines Projektes, so, das haben Sie ja bestimmt auch schon besprochen mit Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in dem Kurs, so diese W-Fragen klären, ja, worum geht es überhaupt, wer hat hier geplant, was wurde geplant, wie wurde es gebaut, geplant und so weiter, das kann ich in einer Sprache abfassen, die wirklich ein Laie genauso versteht wie ein Fachmensch und da werde ich in allen Fällen auf offene Ohren stoßen.
Ja, es gibt ja die sogenannte Leseforschung, ja, wo man Leuten Brillen aufsetzt und genau verfolgen kann, wie scannen die sozusagen einen Printartikel jetzt. Ja. Ich kenne es aus dem Print ab und es ist erwiesenermaßen so, dass wenn ich beispielsweise einen Titel eines Textes oder den sogenannten Anreißtext oder den Teaser oder Lead, wie man das nennt, also den Teil, der mich quasi scharf als Leser auf den Text machen soll, wenn ich da die ersten Fremdworte benutze, die ich als Leser, als normaler Leser nicht verstehe, dann bin ich weg. Und die Absprungquote, die liegt ja in den ersten 8 Sekunden meines Wissens bei 50%. Können Sie das bestätigen aus Ihren Erfahrungen?
Also ich kann es nicht wissenschaftlich mit Zahlen untermauern, aber das würde ich sofort unterschreiben, weil die heutige Aufmerksamkeit oder der Willen, einen Text zu lesen oder weiterzulesen, die sinkt natürlich, diese Bereitschaft, die sinkt natürlich kontinuierlich. Und ich halte es dafür ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich in den Leser, in die Leserin hineinversetzt und überlegt, Mensch, ist der Text jetzt attraktiv? Spricht der mich an? Verstehe ich sofort, worum es geht? Hält der mich nicht auf, sondern bringt er mich weiter? Will ich da weiterlesen? Ja, und wenn man das mit Ja beantworten kann, ich glaube, dann wird es ein guter Text. Und dann hat man auch eben die Chance, seine Botschaften da alle unterzubringen. Und dann eben, um auf das Thema zurückzukommen, um auch dann das Büro und das Projekt bekannt zu machen, als wenn ich da gleich am Anfang mit irgendwas langweile oder mit Fachbegriffen abschrecke oder so. Also da sollte man sich sehr ehrlich damit auseinandersetzen. Und ich kenne zum Beispiel auch, es gibt so ein Online-Tool, wo man seinen Text so reinkopieren kann in so ein Formularfeld und das kann einem dann auch ermitteln, wie verständlich dieser Text vermutlich ist anhand von Satzlängen und Begriffen, die da vorkommen und so weiter. Also da sollte man einerseits gesunden Menschenverstand verwenden, aber andererseits eben auch vielleicht sich die ein oder andere technische Unterstützung holen, dass man den Text so lesefreundlich und so lesendenfreundlich wie möglich gestaltet, halte ich für ganz, ganz wichtig.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses Plädoyer. Ich durfte im letzten Wintersemester noch eine Präsenzveranstaltung machen, auch am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Uni Kassel. Das war eine ASL-Schreibwerkstatt, haben wir das genannt. Und dort sind Texte entstanden. Die Studierenden hatten den Auftrag, über Themen zu schreiben, die sie bewegen, über ihre Projekte. Und meine Botschaft an die Studierenden war immer, schreiben Sie so, dass es Ihre Großeltern verstehen.
Sehr schön. Ja, genau. So lässt sich es gut auf den Punkt bringen. Und der Witz ist wirklich, also das sieht man vielleicht nicht, wenn man jetzt am Anfang der beruflichen Laufbahn steht, dann kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen. Hätte ich mir früher als Architekturstudent vielleicht auch nicht vorstellen können. Aber ich glaube, genau darin liegt das Geheimnis des Erfolges, dass man einen Text macht, der wirklich so simpel ist, dass jemand ohne fachlichen Hintergrund das versteht, weil, und da kommen wir auch vielleicht so ein bisschen zu meinem Themenbereich, ich bin ja viel in den Online-Medien unterwegs und vieles von, was wir mit Pressearbeit erreichen, dass wir irgendwo veröffentlicht werden, das findet ja auch online statt. Und online, da müssen wir uns einfach nur mal selber beobachten. Online ist dieses niederschwellige Lesen, nenne ich es mal. Das ist wie mit der Barrierefreiheit beim Bauen. Dieses niederschwellige Informationen vermitteln und dass mein Auge da drüber fliegen kann und Informationshäppchen bekommt und auch nicht faul wird, die Informationshäppchen aufzunehmen. Diese Niederschwelligkeit, die ist online natürlich nochmal viel, viel wichtiger. Und die wird dadurch beflügelt, dass der Text so einfach ist, dass es eben meinetwegen die Großeltern verstehen, einerseits und andererseits, und da kommen wir dann so zum Handwerklichen oder auch zum Format, dann muss der Text natürlich auch optisch so portioniert sein, dass ich den auch mit meinem Auge erfassen kann. Beim Print ist es jetzt nicht ganz so im Vordergrund, da habe ich meistens einen ruhigen, sagen wir mal, einen Magazinartikel vielleicht vor mir, da kann es mal ein längerer Textblock sein, aber was ich zum Beispiel häufig erlebe, wo ich sage, Mensch Leute, das funktioniert halt einfach nicht, dass da online Textblöcke, die vielleicht, sagen wir mal, über einen ganzen Screen oder über zwei Screens gehen, am Stück präsentiert werden, ohne Absätze, ohne Zwischenüberschriften. Da hat dann ein Auge im heutigen Leseverhalten auf kleinen Geräten, wo der Bildschirm dann schmaler wird, wo die Zeilen kürzer werden, wo der Text dadurch noch länger wird, da hat dann ein Auge ganz wenig Halt und dann verliert man die Leser eben, wenn es dumm läuft, einfach auch nochmal einfach über handwerkliche Fehler. Und darauf sollte man neben der Verständlichkeit eben auch extrem achten.
Ja, wo Sie das gerade sagen, also Texten für online ist sozusagen auch nochmal eine eigene, in Anführungszeichen, Baustelle, ja. Sie sagen ja, der Text muss simpel sein, aber er muss mich ja auch reinziehen, ne? Also das heißt, ich habe mal Peter Linden, ehemals Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, hat in einer Fortbildung mal gesagt, die narrativen Formate sind die Gewinner. Also können Sie, ich sag mal, weiteres Stichwort dazu, Storytelling. Können Sie was mit dieser Aussage anfangen?
Ja, also das ist natürlich einerseits ein Modewort und da muss man immer so ein bisschen genauer hinschauen, was ist da eigentlich gemeint und auf welche Situation ist das gemünzt. Grundsätzlich ist es natürlich einfach so, dass das Storytelling oder auf Deutsch quasi Geschichten erzählen. Ich verpacke Botschaften über eine Geschichte. Und sage, also ich beschränke mich nicht nur auf nackte Fakten. Das ist natürlich in der menschlichen Natur einfach so, das interessiert uns einfach per se. Also das heißt, wenn ich mich da irgendwie mit identifizieren kann oder wenn ich es ein Stück weit spannend finde, wie geht die Geschichte aus, in Anführungszeichen, dann kann ich dadurch natürlich bestimmte Sachen eher vermitteln, als wenn ich da nur nackte Fakten präsentiere, wie vielleicht so in irgendeinem Gesetzesblatt oder so, oder in einem Handbuch für irgendeine Technik oder in einer DIN-Norm, ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Aber man muss natürlich schauen, wie kann ich jetzt diese Prinzipien, die durchaus erfolgversprechend sind, wie kann ich die jetzt auf mein Architekturbüro anwenden, das einen Wettbewerb gewonnen hat und sein Projekt gern in die Presse bekommen möchte. Wenn ich da am Anfang meiner Pressemeldung schreibe, so nach dem Motto, es war einmal ein junges Architektenteam, die saßen in langen Nächten an ihren Schreibtischen und so weiter, also ne, das ist jetzt überspitzt, aber das funktioniert natürlich nicht immer. Grundsätzlich ist es aber eine gute Idee, finde ich, diesen Gedanken des Geschichtenerzählens aufzunehmen und die Leute, die sich jetzt mit dem Projekt befassen, ein Stück weit auf so eine kleine erzählerische Reise mitzunehmen, dass man vielleicht sagt, okay, da war vorher ein verlassener Bauernhof, der wurde das Dach vom Sturm abgedeckt und dann musste das Ding irgendwann rückgebaut werden und dann kam da jemand und hat da gesagt, jetzt machen wir hier ein Hotel hinein und bauen das um und bauen das an und so weiter. Also, dass man die Zuhörerschaft, die Zielgruppe, erstmal die Redakteure, die sind ja sozusagen immer unser Gatekeeper oder unser Nadelöhr, die muss ich erstmal überzeugen von meiner Geschichte. Und dann später die Leser, die dann meine Geschichte final lesen. Wenn ich die ein Stück weit mit auf so eine erzählerische Reise nehme, dann ist das auch bestimmt eine gute Idee, weil die verstehen dann einfach besser, das war früher so ein verlassenes Gehöft und dann stand es 100 Jahre leer und jetzt kam da einer, der hatte die Idee und dann kam noch, was weiß ich, der Onkel aus Amerika, der hat das Geld gegeben oder so. Also ich kann da durchaus mit so eher erzählerischen Komponenten ein Projekt plastischer machen, verständlicher machen und die Leute auch am Ende von dem Ergebnis, was ja immer auf dieser Vorgeschichte auch beruht, die Leute dann am Ende von dem Ergebnis besser überzeugen. Als wenn ich jetzt nur vom Ende anfange und sage, ja, schaut mal hier, wir haben jetzt hier das Hotel gebaut oder das Tagungszentrum, da sind noch ein paar alte Mauerreste, aber schaut doch mal, wie toll die neuen Glasfassaden sind. Ja, also wenn ich vom Ende anfange und einfach nur über irgendwelche technischen Dinge spreche, die man vielleicht sowieso sieht, dann ist es unter Umständen weniger spannend, als wenn ich so eine kleine Vorgeschichte erzähle, weil ich die Leute dann eben mitnehme auf so eine erzählerische Reise. Aber ich muss immer auch im Kopf haben, ich darf auch nicht langweilen, ich kann nicht am Anfang meines Textes bei Adam und Eva anfangen, sondern ich muss eben das geschickt komponieren, dass dieser erzählerische Spannungsbogen funktioniert und andererseits aber auch ich den, gerade wenn es jetzt um Pressearbeit geht, dass ich den formalen Kriterien einer Pressemeldung eben auch gerecht werde. Und die ist nun mal leider so, dass man am Anfang mit den W-Fragen beginnt, dass man erstmal die grundlegenden Fakten erzählt oder auf den Tisch legt und dann ins Feinere kommt. Also da muss man so ein bisschen schauen, dass man das nicht miteinander durcheinander bringt und verquirlt, weil sonst kommt zum Beispiel so ein Stil raus, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, aber mir geht es immer wieder so, wenn ich mal den Spiegel in die Hand nehme, das Magazin, und da fangen ja Geschichten auch immer so ein bisschen offen an, so erzählerisch und so weiter, ja. Das ist für so einen fertigen Magazintext toll, weil das gleich mich in so eine Situation hineinbringt und wie in einem kleinen Roman mich so ein bisschen fesselt, da ist irgendein Akteur und der macht das und das und so. Aber jetzt am Beispiel der Pressemitteilung wäre das natürlich der völlig falsche Ansatz, weil wenn der Redakteur, die Redakteurin das auf den Tisch bekommt, den Pressetext, dann muss ich erstmal, die fliegen da ja auch nur drüber innerhalb von 10 Sekunden und die müssen dann in den ersten 5 Sätzen sofort auch verstehen, worum es geht. Also ich muss mich immer so ein bisschen der Mittel bewusst sein, die ich verwende. Und das Erzählerische, ja, finde ich sehr gut, aber dosiert und vielleicht auch nicht, oder ganz bestimmt nicht am Anfang einer Pressemeldung gleich die erzählerische Keule rausholen, sondern vielleicht eher so im Mittelteil und weiter hinten dann die Story erzählen.
Ja, jetzt ist es ja so, im Grunde genommen wollen wir ja, wenn wir Pressemeldungen rausschicken, die Redakteure so weit interessieren, dass sie sich selber auf das Thema setzen. Das ist ja eigentlich das, was wir mit einer Pressemeldung erreichen wollen. Wir wollen ja nicht unbedingt erreichen, dass die 1:1 das abdrucken, was wir schicken, oder?
Nein, also da muss man realistisch sein, finde ich, weil es gibt heutzutage solche und solche Redaktionen und also einmal gibt es die Redaktionen, die tatsächlich die Pressemeldungen 1:1 abdrucken. Und das machen die natürlich, weil das sehr einfach ist, weil das schnell geht und weil die vielleicht nicht so viel Zeitbudget haben für eigene Recherchen oder eigene, ja überhaupt einfach nur einen Text zu formulieren. Und die kann ich natürlich schon mit einem fertigen, quasi wie einen fertigen Text formulierten Pressemitteilung, die kann ich natürlich auf meine Seite ziehen und dann habe ich natürlich einen schnellen Erfolg. So, und dann gibt es natürlich die anderen, also jetzt beispielsweise, wir haben hier die Süddeutsche Zeitung im Abo, da lese ich dann immer wieder von Gerhard Matzig oder Laura Weißmüller die Texte im Feuilleton, wenn da Architekturprojekte besprochen werden, die kriegen natürlich auch Pressemitteilungen und, also ich weiß jetzt nicht, war da noch nie in der Redaktion, ich weiß nicht genau, wie die arbeiten, aber ich stelle es mir so vor, dass die natürlich sehr wohl sich die Pressemitteilung durchlesen, aber das dann nur als wirklich absolute Grundlage für ihre Arbeit nehmen und dann eben hinfahren und sich das Projekt anschauen oder mit den Architektinnen telefonieren und vielleicht noch mit dem Bauherr sprechen oder na, wer da sonst noch so beteiligt ist. Also die größeren Medien, die da die entsprechende Recherche-Power haben oder auch die größeren Fachmagazine, die Bauwelt oder so, da geht natürlich dann jemand vor Ort. Ich meine, mir hätte mal ein leitender Redakteur von einem größeren Fachmedium erzählt, wir bringen nur also Beiträge über Projekte, wo jemand vor Ort war. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Corona-Zeiten aussieht, müsste man mal nachhaken. Aber das ist dann natürlich eine ganz andere Qualitätsstufe. Also deswegen jein, ne? Also die einen Redaktionen oder kleinen Online-Magazine, Portale, die werde ich natürlich mit einer guten Pressemitteilung dazu bringen, das unter Umständen innerhalb von Stunden zu veröffentlichen. Einfach 1:1 mit meinen Bildern, zack, zack. Und die anderen, die muss ich dann im Grunde erstmal mit der Pressemitteilung auf mein Projekt aufmerksam machen und denen dann das schmackhaft machen, zu sagen, okay, damit befassen wir uns jetzt, da steckt was Spannendes drin, gesellschaftlich, bautechnisch und so weiter und so weiter. Das ist dann deren Basis für die Recherche. Aber ich glaube halt, die letzteren, also die aufwendigen, so wie jetzt die großen Magazine oder Beispiel Süddeutsche Zeitung, Feuilleton und so weiter, die sind erstens, können sie fast in einer Hand abzählen und zweitens, die werden natürlich auch immer weniger, weil man sieht es ja, wenn man so sich anschaut, wie die Redaktionen auch mit Budgetkürzungen und so weiter zu kämpfen haben. Also da sprudelt ja das Geld auch nicht aus irgendeinem Topf, sondern die haben tendenziell auch immer weniger Zeit für solche Aktionen. Das heißt, ich würde schon immer auch schauen, dass eine Pressemeldung im Zweifel auch so gut ist und so rund ist, dass sie auch 1:1 veröffentlicht werden kann. Oder in Teilen auch nur. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass man nicht immer davon ausgeht, dass den großen Text, den ich schreibe, dass jemand den 1:1 haben will. Gerade im Print ist das ja nicht immer machbar, sondern dass der eben auch so aufgebaut ist. Und das ist ja die klassische Herangehensweise. Erst das Allgemeine, dann das Feinere, das Vertiefende, dass vielleicht auch nur das erste Drittel veröffentlicht wird.
Ja, man sagt ja, früher war das so, als noch im Print mit Bleisatz gedruckt wurde, dass quasi es von hinten wird weggeschlagen, wird weggekürzt, ne? Und das ist ja immer noch auch in den digitalen Zeiten so, ne? Also so, das heißt, man, wenn man seine Botschaft vermitteln will, ich sag mal, der Elevator-Pitch, der muss irgendwie auf den ersten 10 Sekunden kommen. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Korrekt.
So aus der Perspektive, so wie ich das erlebe. Herr Sturm, ich würde ganz gerne nochmal zurück zu der Frage kommen, mit der wir eingestiegen sind. Wir haben ja unser kleines Büro, was unbedingt in die Medien soll und will, ne, damit es bundesweit oder im deutschsprachigen Raum bekannt und berühmt wird. Und können Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht wesentliche Bausteine einer guten und sinnvollen PR-Strategie für ein Architektur- oder Planungsbüro benennen? Oder ist es immer eine so hochgradig individuelle Frage, dass man das eben im Dialog entwickelt?
Nein, also ich bin auch der Überzeugung, ehrlich gesagt, dass man theoretisch, dass das ein Büro natürlich auch allein kann. Da braucht man jetzt auch nicht unbedingt eine Agentur für oder einen Berater. Das ist immer nur eine Frage der Einarbeitung der Zeit. Und es ist ja grundsätzlich so, die kleineren Büros, die haben da muss das unter Umständen die Chefin, der Chef selber machen oder die Inhaber. In größeren Büros gibt es ja auch Personen, die das dann in-house, also innerhalb des Büros machen und erledigen, Fachpersonen, die Pressearbeit machen. Grundsätzlich gehört einfach dazu in meinen Augen, also was ich vorhin schon sagte, was man eben auch Anfang so eines Projektes analysieren müsste, eine gute Website ist immer die Basis für eine Öffentlichkeitsarbeit, weil jeder Journalist würde da erstmal auf das Büro gucken, was haben die auf ihrer Website stehen, wie groß, wie klein sind die, wer sind da die Köpfe. Ja, das heißt, ich muss dann eine aussagekräftige Website haben, was dann eben auch zum Beispiel Fotos aus dem Innenraum, Fotos der führenden Köpfe oder nach Möglichkeit aller Mitarbeiter beinhaltet, Projekte müssen dargestellt werden und so weiter. Und dann ist eben der Kern bei der Pressearbeit die Aussendung eines, wie wir jetzt besprochen hatten, vernünftigen Textes plus aussagekräftige Bilder. Und da vielleicht ganz kurzer Seitenhinweis, es müssen natürlich die Nutzungsrechte dieser Bilder geklärt sein. Das heißt, ich muss diese Bilder auch als Pressebilder rausgeben dürfen, also dass dann eben die Redaktion und so weiter das verwenden dürfen. Das muss ich vorher mit dem Fotografen oder Urheber, vielleicht ein Rendering-Studio oder so, muss natürlich geklärt haben, dass mir dann nachher keiner irgendwie aufs Dach steigt in juristischem Sinne. Und dieses Material, was ich dann raussende, was dann im Idealfall eben auf verschiedenste Weise veröffentlicht wird, das spült mir dann ja wieder die hoffentlich Interessenten, vielleicht potenzielle Bauherren und so weiter oder auch gute Mitarbeiter, spült mir die dann ja wieder zurück. Ne? Und wo gehen die dann hin? Natürlich auf meine eigenen Kanäle. Die schauen sich dann meinen Instagram-Kanal an, die schauen sich meine Website an. Und dann ist es eben wieder die Frage, ist das dann, was die dann dort sehen, für meine Ziele, zum Beispiel neue Bauherren zu gewinnen, aussagekräftig? Ja? Gibt es da zum Beispiel eine Kontaktmöglichkeit auf jeder Seite oder gibt es da, wenn es um potenzielle Mitarbeiter geht, gibt es da vernünftige Ansprechpartner für die offenen Stellen? Wenn ich Fragen habe, gibt es da Informationen über das Team und so weiter und so weiter? Also das muss man eben zu Ende denken, weil nur raushauen und dann so, jetzt warten wir mal, was passiert, ist natürlich ein bisschen kurz gedacht, sondern ich muss eben diese Strategie auch zu Ende denken, weil ich mache das ja nicht nur, um irgendwie mal eine Pressemeldung verschickt zu haben in meinem Leben, sondern ich will ja, dass da was, ein Geschäftsziel mit erreicht wird. Ja? Und das kann eben sein, ich werde bekannt und ich werde vielleicht zu neuen Wettbewerben eingeladen, dann kommen da ja irgendwelche potenziellen Ausschreibenden auf meine Website. Ja? Oder ich will private Bauherren ansprechen, wenn ich Einfamilienhäuser plane, dann muss ich die Website oder meine Medien so präparieren, dass sich da auch private Bauherren angesprochen fühlen und mich auch kontaktieren können und so weiter und so weiter. Also ich muss diesen Prozess, dass ich will bekannt werden und was will ich denn, warum will ich denn bekannt werden und was passiert denn dann, wenn ich bekannt bin und die Leute kommen zu mir, das muss ich zu Ende denken und entsprechend auch meine Medien darauf vorbereiten.
Ja, vielen Dank. Jetzt ist es so, ich habe auf Ihrer eigenen Webseite gesehen, also Sie sprechen es natürlich an, man guckt halt mal, ne? Was machen die anderen so, wenn man sich eben vorbereitet. Ich habe gesehen, dass Sie vor nicht allzu langer Zeit eine Filmproduktionsfirma gegründet haben. Welche Rolle spielt aus Ihrer Perspektive das Bewegtbild?
Aus meiner Perspektive spielt es eine ganz, ganz wichtige. Eigentlich ist es so fast genauso wichtig, wie wenn man es mal getrennt betrachtet, die Websites, also Websites jetzt in Form von Text und Bild mal reduziert, oder die sozialen Medien. Das Bewegtbild, das muss man mal an dem eigenen Medienkonsum überprüfen. Also wenn wir uns jetzt mal als Privatperson sehen, ja, was, was nehmen Sie so im Verlauf eines Tages oder einer Woche so wahr? Dann ist ja das, was man in Form von Bewegtbild wahrnimmt, ob man jetzt abends Fußball guckt oder die Tagesschau guckt oder die Jüngeren, also ich jetzt nicht so, aber vielleicht auf TikTok oder so, auf Instagram, da sieht man es ja, dass das bewegte Bild und die Botschaften, die über bewegte Bilder kommuniziert werden, dass die natürlich erstens extrem präsent sind in unserer Medienwelt. Das heißt, wir sind daran gewöhnt, darüber Botschaften wahrzunehmen. Und von der Wirkung her sind natürlich Bewegtbilder und entsprechend vertont natürlich und so weiter, extrem viel effektiver, als wenn ich noch so schlaue Texte auf meiner Website irgendwo stehen habe. Das heißt, wenn ich wirklich in der heutigen Medienlandschaft etwas erreichen möchte, dann muss ich auch darüber nachdenken, als Architekturbüro zum Beispiel, das in Form von bewegten Bildern zu präsentieren, weil klar, ich erreiche einen gewissen Teil, ich sage mal, ich erreiche die lesende Bevölkerung, das können Journalisten sein, das können bestimmte Gruppen von Bauherren sein oder bestimmte, wenn ich jetzt Mitarbeiter suche oder so, das können bestimmte Teile von dieser Zielgruppe sein, aber den richtigen durchschlagenden Erfolg und die Reichweite werde ich vor allem mit bewegten Bildern erzielen.
Ist es nicht so, dass Sie dann vielleicht Ihren Kunden auch anraten, das eine tun, ohne das andere zu lassen?
Ja, versuche ich schon grundsätzlich, aber ich weiß ja auch, wie die Budgets für die Öffentlichkeitsarbeit und so weiter verteilt sind. Es ist natürlich jetzt letztendlich auch immer eine Geldfrage, eine Zeitfrage auch ein bisschen, aber vor allem eine Geld- und damit Budgetfrage. Wenn Sie sich mal vorstellen, eine Pressearbeit, ja, das ist vielleicht, ich sage jetzt mal ganz grob, ein Arbeitstag, vielleicht zwei Arbeitstage, dann ist man so bei zwischen, sagen wir mal, 1.000 und 2.000 Euro unterwegs oder, also Pi mal Daumen, einfach nur mal so. Aber wenn ich jetzt einen Film mache zu etwas, dann ist es halt unter Umständen gleich mal 4.000 bis 6.000 Euro. Und der Film ist dann am Ende aber vielleicht auch nur 90 Sekunden lang, weil es bringt gar nichts, einen vierminütigen Film zu machen, sondern in den heutigen Medien, auf den sozialen Medien sind es sowieso eher so die 20 Sekünder, die da viel Aufmerksamkeit bekommen. Wenn ich es auf die Website einbinde, dann reichen in der Regel auch 90 Sekunden. Aber 90-sekündiger, hochprofessioneller Film ist halt leider extrem aufwendig. Der beschäftigt ein Team von drei Leuten für ein bis zwei Drehtage. Dann kommen da zwei bis drei Schnitttage dazu. Dann gibt es da noch Abstimmungsprozesse und so weiter. Also da bin ich ruckizucki über 5.000 Euro. Und das ist wirklich nur so die untere Grenze für professionelle Filmproduktion. Das heißt, ich kann natürlich als kleines oder auch mittelgroßes Büro nicht einfach mal zu jedem Neubauprojekt ein tolles, spannendes Filmmaterial dazu liefern. Das wäre wunderschön, aber ich glaube, das ist halt in der Realität einfach nicht immer umsetzbar.
Ja, Sie haben jetzt schon mehrfach die sozialen Medien angesprochen. Vielleicht abschließend noch eine Frage zu diesem Bereich. Wie schätzen Sie das für den Planungsbereich Architekten, Designer, Städtebauer, Landschaftsplaner, Regionalplaner ein, die Bedeutung dieser sozialen Medien?
Extrem hoch, weil ich glaube, dass gerade die Sichtbarkeit bei Leuten, die einen vielleicht auch noch nicht direkt kennen, die einen also nicht googeln oder die Webadresse im Kopf haben, die findet natürlich heutzutage größtenteils über soziale Medien statt. Und wenn ich dann, je nach Zielgruppe, wenn ich dann nicht auf Instagram vorhanden bin oder nicht auf Twitter vorhanden bin, jetzt beispielsweise bei Journalisten eher oder auch in der Politik, bei Entscheidern, bei Verbänden, da ist Twitter zum Beispiel ein wichtiges Medium, das ist in Deutschland nicht so bekannt flächendeckend, aber gerade Instagram kennt, glaube ich, jeder die Bedeutung, die es inzwischen hat. Und wenn ich da einfach, wenn es mich da nicht gibt, dann bin ich halt für bestimmte Zielgruppen einfach nicht sichtbar. Und dann, also ist es jetzt übertrieben zu sagen, ich bin dann nicht existent, aber es geht in die Richtung. Und genauso, also man sollte immer die Website hegen und pflegen und eine super Website haben, weil die ist einfach, das ist quasi wie ein privates Eigentum. Technisch gesehen ist das nicht so einfach, aber das ist eher wie so ein mein Einfamilienhäuschen mit meinem Garten drumherum, wo ich pflegen und gestalten kann, wie ich möchte. Aber gleichzeitig sollte man natürlich auf den fremden Plattformen wie eben Social Media, Instagram, Twitter, LinkedIn und so weiter unterwegs sein, weil dort eigentlich die Kontakte stattfinden. Also ich vergleiche das in meinen Webinaren immer gerne mit Marktplätzen, ja, wo Leute zusammenkommen, die sich vielleicht vorher noch nicht kennen, oder wie Messen könnte man sagen, ja, da kommen Leute zusammen, da werden Leute auf andere Leute aufmerksam. Und dann ist es eben so, wenn da eine Messe ist, und da ist ein Architekturbüro eben nicht vorhanden, dann gibt es eben nicht die Kontakte. Aber wenn dann andere Büros da sind, dann ist ja die Aufmerksamkeit ganz schnell auf die anderen Büros gelenkt und dann gehe ich mit meinem Architekturbüro vielleicht leer aus, weil mich sieht dann keiner. Also weder die Bauherren noch die potenziellen Mitarbeiter, und deswegen glaube ich halt, kann eigentlich kein Planungsbüro heutzutage auf die Präsenz, und wenn sie noch so dezent und gering ist und nur einmal im Monat bespielt wird, meinetwegen, aber kein Planungsbüro kann eigentlich auf diese Präsenz heutzutage verzichten.
Ja, jetzt sagt man natürlich auch, wenn ich mich dafür entscheide, das zu machen, also in den sozialen Medien präsent zu sein und Präsenz zu zeigen, dass auch das eine Strategie braucht. Ich mache ein kleines Beispiel aus der eigenen Praxis. Ich habe neulich mal mit einem renommierten Architekturbüro hier in unserer Region telefoniert, die ein sehr, sehr schönes Projekt gerade haben. Und dann haben wir auch über solche Sachen gesprochen. Und die sagten, ja, wir haben da jetzt ein paar Studenten, die sollen jetzt mal bei uns was für Instagram machen. Ist das ein Plan?
Ja, kann ein Plan sein, muss man natürlich auch im Dialog entwickeln. Also die Studierenden haben vielleicht natürlich eine gewisse andere Vorstellung als das Büro insgesamt, was man da so posten kann. Also ich finde es eine total gute Idee, Leute, die sich mit einem Medium auskennen, also gerade jetzt bei Instagram sind es halt tendenziell jüngere Leute, die das halt häufiger verwenden, als jetzt vielleicht der 55-jährige Büroinhaber oder sowas. Ich finde es eine total gute Idee, die Leute da einzubeziehen, weil die wissen viel mehr, wie schreibt man da, wie formuliert man da, welche Bilder funktionieren da, nutzt man Stories oder nur die Bilder im Feed oder jetzt gibt es ja neue Formate, Reels und so weiter und so weiter. Also das ist super, aber es muss natürlich dann auch im Dialog besprochen werden, hey, fühle ich mich dann als, also ich bin jetzt zum Beispiel 49 und wenn ich jetzt Architekturbüroinhaber wäre, fühle ich mich da auch nach außen hin repräsentiert oder was denkt der 59-jährige Bürgermeister, für den ich gerade ein Projekt realisiere, wenn er da meine durchgeknallte Insta-Story sieht. Ja, was denkt der dann von mir? Denkt der Sturm hat einen Knall oder findet der das Büro weiterhin gut? Oder, ne? Also man muss eben immer, das ist ja Kommunikation und wir reden ja über Kommunikation heute, ich muss eben immer die Empfängerwirkung, also die Wirkung meiner Botschaft, meines Sendens beim Empfänger, bei den ganzen Empfängern berücksichtigen. Und es gilt für Instagram oder für Social Media natürlich genauso. Aber die Idee, da junge Leute reinzubringen, die vielleicht ganz andere Erfahrungen haben und auch sich vielleicht auch besser auskennen als ich, das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige, super Sache.
Okay, Herr Sturm, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank für dieses engagierte Gespräch und die vielen tollen, lebendigen Beispiele, die Sie für unsere Studierenden hier auch mit eingebracht haben. Bei uns am Mikro heute Klaus Scharke und Erik Sturm, unser Gast, der als Blogger, Webdesigner und Fachjournalist im Bereich Architektur und Bauen unterwegs ist. Herr Sturm, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.